Buch heißt Utopie vom Roman zur Denkfigur. Und im Grunde zwei Sachen, die ich da mache. Die eine, da geht es um die Unterscheidung verschiedener Formen von Utopien. Also da versuche ich, gewisse Missverständnisse aufzuklären, die daher rühren, dass eben im Lauf der letzten 500 Jahre, seit Thomas Morus seinen Roman Utopia veröffentlicht hat, da sehr unterschiedliche Sachen verstanden wurden unter Utopien. Also anfangend von so einem literarischen Genre, das sich bis heute durchzieht. Dann vor allem im 19. Jahrhundert, wo das nicht zuletzt durch Karl Marx und Friedrich Engels eine Fremdbezeichnung wurde für so sozialistische Mustersiedlungen und scheiternde Experimente, bis schließlich im 20. Jahrhundert das passiert, was du zuletzt angedeutet hattest, dass es nämlich eine politische und philosophische Diskussion über Utopie in der heute vielleicht relevantesten Bedeutung geht, im Sinne von bestimmter Negation, Hoffnung, Fernzielen.
Und was war so das, was dich umgetrieben hat, um genau dieses Buch zu verfassen? Oder welchen literarischen Utopien siehst du dich da auch nahe?
Was mich bewogen hat, war tatsächlich, da gibt es einen theoretischen und praktischen Grund. Der theoretische Grund, ich hatte vorher ein Buch geschrieben über Staatskritik und war dann mal gefragt worden, was denn das Gemeinsame all dieser Staatskritiken wäre. Und da kam ich darauf, ja, sie können davon ausgehen, sich ein Leben vorzustellen, in dem eine nachkapitalistische Gesellschaft ohne monopolisierte Zentralgewalt existieren könnte. Und da wäre es ein utopisches Moment. Und dann habe ich mich gefragt, welche Rolle Utopie generell spielt im Bereich kritischer Gesellschaftstheorien. Und habe mir da, das wäre so der zweite Teil, unterschiedliche Funktionsbestimmungen angeguckt, was utopisches Denken sein kann und sollte. Wenn man nach Autoren fragen würde, dann waren das schwerpunktmäßig Gustav Landauer, Ernst Bloch natürlich, dann der Wissenssoziologe Karl Mannheim und nicht unwesentlich Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die jeweils unterschiedliche Bestimmungen von Utopiebewusstsein, wie ich das nenne, entwickelt haben, die ich so versuche, mit und gegeneinander zu diskutieren in dem Buch.
Ist es da möglich, eine quasi Definition von Utopie zu geben an dieser Stelle, die du da für dich auch gefunden hast, wie du einfach beschreiben würdest, okay, was bedeutet denn, was ist denn Utopie im jetzt 21. Jahrhundert?
Okay, also jetzt erstmal noch genereller. Also wie du sagst, im 21. Jahrhundert ist es wichtig, weil klar ist, jede Utopie wäre meinem Verständnis nach Utopie ihrer Zeit. Das kann man wunderschön tatsächlich am klassischen Beispiel der Utopia bei Thomas Morus auch schon lernen, wenn er das schreibt, dass auf dieser Insel, die er als Gegenbild entwickelt, die Regierung gewählt wird, es eine allgemeine Schulpflicht gibt und ein Scheidungsrecht und er dafür von Rezensenten damals für verrückt erklärt wurde, ist klar, das ist halt eine Utopie von 1516. Davon müsste sich eine Utopie heute unterscheiden. Was ich nun im Buch gemacht habe, ist vor allem quasi die Kriterien auszuarbeiten, an denen man Utopien oder Spuren davon oder Utopiebewusstsein erkennen würde, wenn sie einem begegnen. Also die Eckpunkte sind, hattest du selber genannt, Utopie als Ausdruck von Kritik. Du hattest bestimmte Negationen gesagt. Dann natürlich auch Begehren, Intentionen, Hoffnung. Die aber, und das wäre dann vor allem auch im 20. Jahrhundert der Einsatz von Bloch gewesen, rückgebunden werden können. Er benutzt dafür diesen Begriff der konkreten Utopien, wo er quasi argumentiert, wenn objektive Bedingungen für eine bessere, befreite Gesellschaft vorliegen, dann kommt es eben darauf an, dass Utopie als subjektiver Faktor, als Willen zur Veränderung hinzutritt, um solche Möglichkeiten auch zu erkennen. Das heißt, der Möglichkeitssinn wäre dann eine weitere entscheidende Kategorie und, was für mich besonders interessant war, das ist ein Punkt, den Karl Mannheim sehr stark hervorhebt, dass utopisches Denken natürlich auch einen selbstmotivierenden Effekt hat. So, also das heißt, wenn in beispielsweise Emanzipationsbewegungen irgendeiner Art die Leute aus ihrer Kritik und aus ihrem Möglichkeitssinn Vorstellungen eines Besseren entwickeln, dass das natürlich auch das eigene Handeln wiederum beflügelt. Wo ich dann halt auch vor der Frage stand, dann auch gegen Ende des Buches, finden wir das überhaupt noch? Und wenn nicht, wie ist auch dieser Utopieverlust zu erklären, mit dem wir heute alltäglich umzugehen haben?
Wenn du sagst, du hast dich damit beschäftigt, ob wir das denn heute überhaupt noch finden, das utopische Denken in dem Ankündigungstext des Verlags, in dem dein Buch erschienen ist, steht ja, in Zeiten der Krise nimmt das Interesse am utopischen Denken zu. Was sind denn da die Anhaltspunkte dafür?
Das ist ein bisschen eine paradoxe Sache. Also ich hatte das gerade gestern noch erlebt. Da sind zwei Dinge geschehen. Einerseits habe ich eine Zeitschrift ins Haus bekommen, für die ich einen Beitrag geschrieben hatte. Das war eine Berliner Debattenzeitschrift zum Thema Utopie. Gleichzeitig war ich gestern in Dresden zum Vortrag darüber eingeladen. Und genau diese Vortragsreihe in Dresden war dann wiederum im Editorial der Zeitschrift als ein Hinweis ausgegeben, dass das Interesse an der Frage, ob es noch Utopiebewusstsein gibt, steigen würde. Das heißt, es ist natürlich auch teilweise sehr selbstreferenziell, gerade wenn man sich so ein bisschen akademischen Kontext anguckt, wo jetzt auch dem 500. Jubiläum der Utopia geschuldet sehr viele Konferenzen stattfinden und Bücher veröffentlicht werden. Das ist natürlich das eine, das hat halt auch immer sowas vom Hype. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, kann ich vielleicht so schlaglichtartig nennen. Da war ich gestolpert in einer Gewerkschaftszeitung über so eine Debatte, Strategien, die Realität und Utopie verbinden. Da ging es zum Beispiel darum, dass da von Gewerkschafterinnen diskutiert wurde, ob vielleicht mal jenseits der Lohnhöhe auch wieder um Dinge diskutiert werden müsste, wie Qualität und Sinnhaftigkeit von bestimmten Arbeiten oder auch Modelle von Arbeitszeitverkürzung. Ich würde alles sagen, das ist noch nicht die Utopie, aber das sind zumindest so Ansätze, wo Debatten außerhalb der theoretischen Zirkel aufkommen, dass es auch Utopie als Orientierungspunkt vielleicht wieder bedürfe. Ist natürlich klar, also könnte jetzt auch noch weitere Beispiele sagen. Das Problem dabei ist natürlich immer, dass nur weil wir theoretisch bestimmen können, was Utopiebewusstsein wäre, wir natürlich nicht voraussetzen dürfen, dass es dann auch tatsächlich in der Realität auftritt oder wir das finden. Und das ist im Grunde dann der Einsatz meines Buches. Ich kann da nicht viel mehr machen, außer eine Arbeit am Begriff leisten und quasi das theoretische Rüstzeug sammeln und ordnen, mit dem dann zu schauen wäre, ob bestimmte Phänomene vom empathischen Begriff von Utopiebewusstsein gerecht werden würden oder nicht.
Du hast vorhin angesprochen, dass so ein utopisches Denken ein Handeln motivieren kann. Jetzt gerade hast du selber auch von einer utopischen Praxis gesprochen. Da frage ich mir, wie das überhaupt möglich sein soll, eine utopische Praxis zu erreichen. Also wenn man davon ausgeht, und so steht es auch eben in dem Vorstellungstext deines Buches auf der Verlagsseite, dass Utopien nicht eben das Abbild einer besseren Zukunft sind, sondern Gegen- und Leitbilder ihrer Gegenwart, also das Abbild des Vorhandenen. Ist es daher nicht unmöglich, Utopien in allen Einzelheiten zu planen?
Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz grundsätzliche Erkenntnis der Debatte, warum das halt auch eigentlich sich erledigt hat. Also ja, in der Tradition der literarischen Utopien seit der Renaissance gibt es das. Den Entwurf von einzelnen Gesellschaft zu beschreiben, wie sie wäre, wenn man sie vernünftig einrichten würde, um individuellen Bedürfnissen zu entsprechen. Da steckt natürlich von Anfang an auch ein sehr autoritäres Moment drin, was bei Literatur noch nicht so schlimm ist. In den Siedlungsutopien im 19. Jahrhundert spielt das tatsächlich eine Rolle. Also dass dann etwa Leute wie Etienne Cabet, die sich diese Siedlung ausgedacht haben, denjenigen, die da mitgemacht haben, tatsächlich auch relativ exakt vorschreiben wollten, wie da nun zu leben wäre. Das ist aber, glaube ich, durch die Kritik dann auch an diesen literarischen und frühsozialistischen Utopien im 20. Jahrhundert relativ klar geworden. Und die Debatte verschiebt sich dann eher in die Richtung, dass über utopische Momente nachgedacht wird. In unterschiedlichen Bereichen. Also die kritische Theorie macht das dann häufig in der Kunst, so dass da dann eine utopische Energie aufzufinden wäre oder im Benennen von einzelnen Möglichkeiten, die vorliegen würden, die zu konkreten Utopien werden könnten, wenn die Menschen sie einlösen wollten. Aber das pluralisiert sich da, glaube ich, tatsächlich in der Vielfalt von Themenbereichen und dieser klassische Entwurf einer anderen Gesellschaft im Fiktionalen hat sich da glücklicherweise dann auch mehr oder weniger erledigt, auch wenn es das natürlich nach wie vor immer noch geben mag, aber es ist für die Debatte um Utopiebewusstsein längst nicht mehr entscheidend.
Vielleicht eine abschließende Frage nochmal so zu deinem Buch, was mir aufgefallen ist. Da geht es um ja die Gedanken zur Utopie bei zum Beispiel Gustav Landauer, Ernst Bloch hast du auch benannt, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Michel Foucault, Jürgen Habermas und Oskar Nick, die kommen da alle vor. Nur Männer, ist mir aufgefallen. Wie sieht's denn da eigentlich mit klugen Frauen aus, die sich zu diesem Thema Gedanken gemacht haben? Oder ist das da in der Hinsicht auch erst einmal etwas, was so noch nicht in so einem bekannten Theoriekanon vorkommt?
Ich finde, da muss man unterscheiden. Also ich gebe auch zusammen gerade mit einer anderen Dozentin ein Seminar an der Uni über feministische Utopien. Und da gibt es schon einige, sowohl ob jetzt literarische als auch politische Utopien. Was tatsächlich seltener ist in dieser Utopiedebatte, gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass sich da auch Frauen einschalten würden, um quasi auf dieser reinen Theorieebene über Sinn und Unsinn von Utopien zu reden. Meistens sind die Beiträge, die es da gibt, tatsächlich eher dann auf Inhalte konkreter feministischer Utopien gerichtet. Aus jüngster Zeit fällt mir aus den 1990ern ein das Buch Utopia, also Principle of Desire von der englischen Theoretikerin oder was für die Debatten, die ich gerade führe, besonders interessant ist, ein Aufsatz von Bini Adamczak von 2013, auch aus dem Sammelband der Jurfix-Initiative Berlin. Da schreibt sie gegen die neoliberalen Versprechen und faschistische wie islamistische Gemeinschaftsprojekte müsse die Linke eine utopische Offensive setzen und führt es dann ein bisschen aus. Und das fand ich ganz interessant, weil das Thema dadurch auch ernster wird. Also wenn man das erstmal so aufnimmt, was sie argumentiert, dass also der Neoliberalismus als Ideologie uns verspricht, wenn wir uns alle persönlich genug anstrengen, dann werden wir ein schönes Leben haben. Also quasi alle Verantwortung auf den oder die Einzelnen ablastet und umgekehrt dagegen eben so regressive Vorstellungen von Gemeinschaft, in denen die Individualität untergeht, als die andere Bedrohung bestehen. Da fand ich das sehr interessant, dass sie dann mit diesem Schlagwort der utopischen Offensive versucht, daran zu erinnern, okay, dieser Grundgedanke der utopischen Tradition, individuelles Glück und vernünftige Einrichtung der Gesellschaft, die müssten doch zusammengehen und das müsste, so verstehe ich Bini Adamczak da dann durchaus auch dann an einzelnen konkreten Inhalten wieder aktualisiert werden. Wobei ich sehr klar sagen würde, das ist nicht unbedingt die Aufgabe von Theoretikerinnen, sich jetzt für die Leute neue utopische Inhalte auszudenken, sondern ich schlage genau umgekehrt vor, dass man mit einer kritischen Theorie des Utopischen ein Beobachtungsinstrument schafft, um möglicherweise, wenn sie dann auftreten, Bloch hatte das mal gesagt, wie Funken in einem Hohlraum dann auch wahrnehmbar sind, die neu entstehenden utopischen Möglichkeiten. Ich hatte da vorhin genannt, passiert das vielleicht in Recht auf Stadtbewegung, aber das ist dann letztendlich quasi die Forschungsfrage, mit der meine Einführung in die Utopietheorie endet.